Was ist hier Phase?
Nee, also,
zum Teufel war das denn?
Willkommen bei Pillows and Blankets, Folge 7 mit
Jenny,
Konrad
und Sebastian.
Yay!
Yay! Wir reden über Community. Folge 7 von Staffel 1, Introduction to Statistics. Regie Justin Lin.
Yay! Und an dieser Stelle möchte ich nochmal auf mein Profile über Justin Lin an das erinnern, dass ich vor 3 Jahren geschrieben habe beim Moviepilot, wo ich gesagt habe, aus dem wird mal was. Und da habe ich auch die Modern Warfare Episode erwähnt, über die wir leider heute noch nicht reden. Gab es die damals überhaupt schon? Wie dem auch sei, weiter im Thema. Justin Lin ist super.
Justin Lin, Regie, Drehbuch, John Pollack und Tim Hobart, die auch schon, ich soll ja mehr über die Drehbuchautoren reden, die auch schon Folge 3 geschrieben haben, Introduction to Film. Die,
das merkt man auch sofort. Das war nicht ironisch gemeint.
Ich wollte gerade tatsächlich sagen, die ich ja als ein bisheriges Highlight der Staffel im Kopf habe. Und die hier finde ich auch sehr stark.
Ja, aber das liegt alles an Justin Lin. Justin Lin. Justin Lin.
Justin Lin.
Und ich muss den Theme-Song singen.
Ja, wenn du, so viel Talent haben wir hier verschwendet bisher.
Ich mag ja den. Ich mag ja so minimalistische Theme-Songs. Mhm. Genau, ja, die ist wunderbar, die Folge.
Ja.
Die ist wahrscheinlich, man muss natürlich sagen, dass so die Halloween-Folge ja immer so sehr ziemlich wichtig ist bei Community.
Erzähl uns, worum es geht.
Okay, ich soll jetzt wieder
was erzählen. Du bist ja schon mittendrin.
Ich bin ja schon mittendrin. Also, es genau, ist, Halloween. Wer hätte es gedacht, Halloween. Und Annie möchte sehr gerne eine College-Party, Halloween-Party
aber
schmeißen.
Aber ist es Halloween oder ist es Mexican Halloween?
Ah.
Das fand ich nämlich verwirrend. Aber
stimmt.
Darüber können wir in unserem Podcast über mexikanisches Brauchtum reden, den wir im gleichen Anschluss aufnehmen werden.
Richtig. Ja. Jedenfalls veranstaltet sie so eine College-Party zum mexikanischen Halloween, um halt auch am Campus beliebter zu werden, im Gegensatz zu ihrem Image, was sie an der Highschool hatte. Und versucht halt auch Jeff auf die Party zu kriegen, weil der halt so die coole Sau von der Schule ist. Und der will aber gar nicht hin, der baggert gerade seine Dozentin an, seine Statistikdozentin, die er scharf findet. Was war noch? Genau, und Pierce tauscht seine Tabletten, weil er Angst hat, so als alt zu gelten, tauscht er seine Tabletten gegen Ecstasy von
Alex.
Von Alex, auch bekannt als Starburns. Ja, und schiebt dann einen Trip und dieser Trip eskaliert dann in unglaublichster Art und Weise.
Ja, vielleicht können wir damit anfangen, weil es ist, glaube ich, die erste richtige Pierce-Storyline. Kann das sein? Also die erste, wo sie versuchen...
Ui, was ist denn mit der zweiten Folge, Spanish 101?
Wo Jeff mit Pierce arbeiten muss?
Ja, aber... Okay,
aber da geht es nicht so wirklich um Privatsproblem von Pierce, glaube ich.
Ja, also das ist halt Charakter, die erste, finde ich, wo Pierce entwickelt wird und wo wir was über ihn erfahren und wo er so das emotionale Zentrum von irgendeiner Storyline ist.
Ja.
Mhm.
Und ich finde, die funktioniert ziemlich gut. Sein irgendwie diese Angst, irgendwie nicht mehr relevant zu sein, nicht mehr mithalten zu können, oder das dringende Bedürfnis, irgendwie cool zu sein, mit den jungen Leuten irgendwie Kontakt aufzunehmen. Ich finde, das funktioniert sehr gut, auch und vor allem wegen Chevy Chase, weil ich glaube, dass Chevy Chase größte Angst im Leben ist, nicht mehr relevant zu sein. Ja, ich finde, ich weiß nicht, ich mag's.
Ist eine tolle Folge. Ich finde, wie... Kann man jetzt schon die mit den anderen Halloween-Folgen vergleichen, oder machen wir das denn später, oder wie?
Du darfst. Ich erlaube dir das.
Okay, also sie ist nicht so, sie ist sehr viel besser natürlich als die Halloween-Folge in der vierten Staffel, natürlich. Aber nicht so gut wie die Halloween-Folgen in Staffel 2. Ja, in Staffel 3 und ganz besonders in Staffel 2. Die halte ich immer auch für die beste Halloween-Folge.
Staffel 2 ist
Epidemiology.
Nee, da finde ich die hier besser. Die Zombie-Folge finde ich so.
Die Zombie-Folge finde ich einfach so fantastisch.
Ich habe keine große Meinung über die Zombie-Folge.
Okay.
Aber ich mag auch keine Zombies und assoziiere damit nicht besonders viel. Anders als vielleicht andere Leute, die Zombie-Filme sehr mögen. Nicht wahr, Konrad?
Ich gucke gerne Zombie-Filme, aber ich gucke nicht gerne.
Ich gucke auch gerne so eine andere Serie.
The Walking Dead gucke ich nicht gerne.
Nein, ich meine eine andere Serie.
Du meinst The Walking Dead?
Ja,
genau, Theory. The Walking Dead.
Oder The Walking Dead Theory.
Big Bang Theory unter den Zombie-Serien. Frage ist nur, wer ist Leonard? Carl?
Okay. Ja, man muss natürlich sagen, Justin Lin merkt man auch sofort. Also das ganz besonders natürlich beim großen Finale, wenn der Tisch, diese Pierce baut in seinem Trip eine Konstruktion aus Tischen und Stühlen, also eine Art Höhle, eine instabile Höhle, in der er sich verkriecht und wenn die einstürzt, will er sich damit selbst erschlagen. Diese Idee ist so fantastisch und natürlich auch von Justin Lin irgendwie sehr, 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 sehr gut inszeniert. Und da merkt man natürlich auch diesen filmischen Charakter, den halt Community hat, der kommt, finde ich, in der Folge sehr, sehr stark durch. Und ganz besonders, wenn Arbeit der Batman ist in der Folge, Jeff und Pierce da aus diesem da einstürzenden Stuhlhöhle befreit.
Ich fand es auch ein bisschen schade, so hat das filmische dass Justin Lin nie die Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan übernommen hätte, dann wäre alles besser gewesen im Leben. Weil allein der Moment,
Christopher Nolan einer der schlechtesten Action-Regisseure der Welt ist
unter und Justin Lin einer der besten. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht detailliert eingehen, weil das ist ja auch abgegriffen, Christopher Nolan zu bashen heutzutage. Außer nee, Bäumischcast.
Da können wir nie genug von kriegen.
Aber allein der Moment, wo Abed oder Batman am Ende diesen großen Monolog hat und wie die Kamera über den Campus schwenkt und so, das ist so super.
Aber dieser Dialog, I'm Batman, or am I? Yes, I'm Batman. Das ist absolut fantastisch.
Was auch fantastisch ist, was man war bei den Deleted Scenes auf der DVD, was ich mir angeguckt habe, war, dass wie Donald Glover so improvisiert, weil es gibt diese Szene, wenn Jeff bei der anderen Feier, Halloween-Feier, auf der anderen Seite in der East Hall, wo er halt sich an die Dozentin ranmachen will, da versucht zu baggern und dann kommen seine ganzen Freunde da an mit ihren Problemen und Troy irgendwie zu ihm hingeht und sagt irgendwie, du musst irgendwie uns helfen, Pierce schiebt irgendwie einen bösen Trip, he's like
Grumpy
Old Man, but not hilarious. Und von diesen Begründungen, warum, was jetzt mit Pierce los ist, gibt es irgendwie zig Takes und alle sind unterschiedlich und alle sind improvisiert von Donald Glover, wie er, ja. Und da sind viele besser als eigentlich die mit Grumpy Old Man, aber ja, die haben sich jetzt entschieden, weil das wahrscheinlich mehr mit Pierce zu tun
hat. Was ist das eigentlich für ein Kostüm, was Troy hat? Soll es Eddie Murphy sein?
Das soll Eddie Murphy sein,
ich dachte,
ja.
Das war Lionel Richie. Er hat ja auch ein Mikro in der Hand.
Ja, aber es ist ja ein Lederanzug. Das hat ja Eddie Murphy früher auf der Bühne getragen. Ich dachte, das soll Stand-up Eddie Murphy sein.
Laut Wikipedia ist es Eddie Murphy.
Ah, okay.
Ja, ne?
Ja.
Arbeit ist Batman?
Hab ich erkannt. Ja.
Genau. Genau. Lass uns zuerst die Halloween-Kostüme durchgehen.
Ja.
Weil Britta hat ihr Skrull-Kostüm an. Und wenn ich nicht schon in Britta verliebt gewesen wäre, dann hier. Britta ist die schönste Frau der Welt, vor allem wenn sie Halloween-Kostüme trägt.
Das stimmt.
Und eine riesige Nuss in der Hand
hat. Ja, es ist so toll, dass sie die ganze Zeit dabei hat.
Ein total unpraktisches Kostüm.
Ja, genau wie später das Dinosaurier-Kostüm, womit sie ihre Hände nicht benutzen kann.
Ich finde es so schade, dass sie in der dritten Staffel dann nicht es mit den Kostümen machen.
Ja.
Ja, in der vierten ist sie ein großer Schinken, was total idiotisch ist. Weil Britta würde sich niemals als Schinken verkleiden.
Ja, das macht gar keinen Sinn.
Schinken.
Wobei auch dieser Britta's Kostüm ist halt deshalb auch cool, weil es natürlich auch erklärt, warum sie ja das Kostüm auch trägt, weil sie natürlich nicht mag, wenn Frauen das Halloween als Entschuldigung benutzen, um sich wie, in Anführungszeichen, Sluts anzuziehen. Genau, und das erzählt sie halt Annie und Annie so, und Annie zieht dann ihren Mantel so aus und hat so ein Skelett-Overall an und der natürlich total körperbetont ist. Genau, ja. Sehr schöner Moment. Natürlich auch so ein Moment, wo man.
Ironischerweise.
Wo Annie das erste Mal so ein bisschen aus der kleinen Schulmädchenrolle ein bisschen rausbricht. Stimmt.
Genau, Shirley ist.
Steve Urkel?
Nein. Du hast sie auch extra Karte. Aufgeschrieben.
Ich wollte jetzt so tun, als wäre die Pointe noch frisch.
Ah, ich habe doch
nicht eingeübt.
Ich hab eben extra zugehört. Ich habe gedacht, oh, ich gebe jetzt Jenny ihren Moment, dass ihre Notizen mal Sinn machen.
Danke, ich gehe jetzt wieder und rufe hier an aus dem anderen Raum, damit das Telefon klingelt.
Ja. Genau, sie ist auf jeden Fall nicht Steve Urkel, sondern Harry Potter.
In der Zombie-Folge ist sie ja nicht Miss Piggy. Auch wieder ein schöner Mann.
Ja.
Ja, Jeff ist nachher ein Cowboy, weil er ein Cowboy-Outfit einfach hat.
Ja. Ja. Ein sehr enges Cowboy-Outfit.
Ein sehr gut aussehendes Cowboy-Outfit.
Ja, genau. Annie hat diesen Skelettanzug und Arbeit ist Batman. Und Pierce ist der Beastmaster.
Weil junge Menschen von heute das mögen.
Genau, er hat es nie gesehen, aber er wollte cool wirken.
Absolut fantastisch. Mit diesem Adler auf dem Arm.
Das ist ganz großartig. Wir haben noch nicht über die Jeff-Storyline geredet, weil es ist die, ich glaube, erste in einer langen Tradition von Storylines, wo Jeff irgendwie die ganze Gruppe gegen sich aufbringt und dann doch irgendwie wieder am Ende sich gegen was auch immer sein, gerade in dem Fall sein Love Interest oder was auch immer er gerade will, entscheidet, seine Anwaltsfirma oder sonst was und wieder zu der Gruppe zurückkehrt. Es wird noch viele dieser Storylines geben.
Es wird auch viele bessere dieser Storylines geben.
Ja.
Die ist leider echt nicht.
Also genau, dass wir die Gruppe gegen sich, also dass sie sich gegen die Gruppe wenden, dass wir ihm peinlich sind hier, funktioniert in der Folge nicht so gut, weil es auch keinen so wirklich zu interessieren scheint.
Ja, ich meine, sie gehen von einer Halloween-Party zur nächsten, da sind sie auch alle angezogen in Kostümen, was soll daran jetzt peinlich sein?
Genau. Aber sein Dialog am Ende mit Pierce funktioniert, finde ich dann wiederum sehr gut. Und da kann ich es dann so ein bisschen verzeihen und die Professor Slater Storyline fängt hier noch nicht so richtig an, aber wird sozusagen der Setup für die dann später mehrere Folgen,
die sich bis zum Ende der ersten Staffel
durchzieht.
An die kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Ja, sie ist auch nicht besonders gut.
Slater, was passiert da noch überhaupt?
Hier in der Folge?
Nee, daran kann ich mich erinnern. Das habe ich ja vorhin erst gesehen, aber die erste Staffel habe ich ewig nicht mehr gesehen.
Sie versuchen sie ja dann geheim zu halten vor der Gruppe. Die haben ja dann die Beziehung, aber versuchen sie vor der Study Group geheim zu halten und dann kommt es doch raus. Und dann
okay, ich wollte eigentlich gerade fragen, ob wir darüber schon mal diskutieren sollen über die Storyline und dann machen wir es vielleicht, wenn wir die Folgen alle frisch im Kopf haben.
Ja, ihr könnt auch schon drüber reden, weil ich kann mich an Sachen erinnern und wenn ich mich nicht dran erinnere, ist meistens deswegen, weil sie nicht so gut waren oder weil ich betrunken war.
Ja, dann lass
uns. In dem Fall war ich bestimmt nicht bei allen Folgen, wo sie auftaucht, betrunken.
Dann lass uns über so den ersten Eindruck von Professor Slater reden, weil sie ist ja auch, ist ja einfach langweilig, oder?
Ja, sie ist einfach so wie so eine Figur, die irgendwie gar nicht in Community reinpasst. Also die auch gar nicht an diese Schule passt. Passt einfach
sie
nicht.
Sie ist zu kompetent.
Sie ist zu kompetent.
Genau. Sie wirkt kompetent, sie hat sogar einen richtigen Hörsaal, glaube ich. Also es ist irgendwie, genau, die scheint irgendwie aus so einer anderen Serie gefallen.
Es gibt ja eine Episode mit dem Klo, über das wir jetzt nicht reden werden.
Mit dieser anderen, mit der Chemielehrerin.
Mit der Chemielehrerin, die ihren Stift sucht und was weiß ich, und die ist so dumm und inkompetent. Und dann in der nächsten Folge haben sie so einen Hottie da.
Hottie.
Ja, Hottie ist eigentlich unser Fachbegriff für Quinn aus Homeland. Seit er eingeführt wurde in der zweiten Staffel, heißt bei uns nur Hottie, wenn wir bei Kaffee über Homeland reden.
Also ach so.
Hanna und ich. Hanna, die das hier eh nicht hört. Aber sie ist halt auch so ein Hottie, weißt du? Also darüber hinaus, dass sie hot ist, hat sie halt wenig zu bieten in der Folge.
Ja.
Aber immer noch zu viel Kompetenz, um bei Green Day wirklich zu arbeiten.
Ja.
Auch ein Grund wahrscheinlich, warum sie dann nach der ersten Staffel nie wieder auftaucht.
Ich glaube, das ist auch das Problem, dass sie eine Frau haben müssen, die Jeff irgendwie überlegen ist. Aber es ist völlig unklar, warum so eine Frau überhaupt da arbeiten würde.
Ja.
und deswegen passt sie nicht da rein. Ja. Also wenn es eine Anwältin wäre von sonst wo, dann würde ich es verstehen, oder sowas wie ein weiblicher Rob Corddry, nur besser aussehen.
Ja.
Aber so, es ist unrealistisch. Wobei die Realismuskarte bei Community jetzt auch nicht so clever ist. Aber es ist, macht im Universum der Serie keinen Sinn.
Genau.
Ja.
Außer sie mag leicht verdientes Geld. Aber da verdient man ja nicht mehr was wirklich. Nee, Shang sagt ja auch an einer Stelle, dass er gar nichts verdient für seinen Job.
Also, das macht. Wir können das nicht rechtfertigen. Nee.
Außer sie will in Wirklichkeit mit Shang ausgehen. Und macht das alles.
Das nur natürlich ist absolut glaubwürdig.
Ja. Es ist glaubwürdiger, das als Motiv für ihre Arbeit in Greendale zu nehmen, als die sonstige Arbeitsumgebung.
Das war. Folgende Beobachtung habe ich noch gemacht: Pierce hat eine Mutter.
Ja, die später stirbt.
Die später stirbt.
Aber auch schon einen toten Vater, der dann wieder später lebendig ist.
Ja, ja, aber also das hatte ich vergessen, dass.
Sie wirkt jünger am Telefon als er.
Ja, dass es tatsächlich einen Moment gibt, wo Pierce mit seiner Mutter redet. Also ich dachte, dass sie nur als tote Mutter vorkommt.
Nee, wenn so.
Und dann ist sie noch so nett und sagt, ob dieser junge Jeff ihn immer noch hinselt.
Zieht er dich immer noch auf? Das ist so wunderbar.
Ja, das ist eine liebe Mutti.
Ja, und dann meint der Geist deines Vaters ist mir wieder erschienen. Das kann er nur so machen, dass der Vater tot ist, aber der ist ja später wieder lebendig. Das sind so die wenigen Inkonsistenzen der Serie.
Das stimmt.
Inkontinenzen.
Lass uns wieder über Toiletten reden.
Lass uns über Toiletten reden. Das kann man nicht ausdiskutiert.
Habt ihr ein Lieblingszitat?
Ja, auf jeden Fall. Tell me about Woodstock and Sputnik, Pierce.
Sputnik.
Nee, sagt sie nicht sogar Sputnik?
Sie sagt Sputnik.
Großartig. Schön.
Mein Lieblingsmoment ist Michelle Slater, PhD, und Britta antwortet Britta Perry, GED. Fandet ihr nicht so gut?
Ich habe ihn nicht verstanden, wahrscheinlich.
Ich auch nicht.
GED ist das ganz normale Highschool-Diplom, würde ich sagen.
Wieder was gelernt.
Ja. Und ich fand, es war einfach ein schöner Britta-Moment, aber wir haben ja jetzt schon mehrfach festgehalten, dass
das
war
meine Traumfrau. Was haltet ihr denn davon, dass Britta da am Ende doch so eine gewisse Eifersucht zeigt? Indem sie die Statue den Kopf abreißt.
Na, das ist halt auch Setup für das, was mit der Storyline dann weiter passiert. Finde ich noch. Also, das hier finde ich nicht so schlimm, weil ich. Also, wenn es nur so ein Throwaway-Gag wäre, fände ich es völlig okay. Weil ich finde das durchaus nachvollziehbar, auch wenn man nicht selber, auch wenn sie jetzt nichts für Jeff empfindet oder nicht auf ihn steht, wenn man regelmäßig von jemandem irgendwie immer wieder irgendwie, wie sagt man,
angegraben wird.
Genau.
Sie hat Macht über ihn und
genau, sobald er niemanden. Also ich weiß nicht, mir ist sowas noch nie passiert. Aber wenn das dann plötzlich weg ist, kann ich durchaus verstehen, dass man, also das dann auf jemand anderen sozusagen umgelenkt wird, kann ich durchaus verstehen, dass man eine Eifersucht entwickelt, selbst wenn es eben.
Ja, ich meine, das schmeichelt ja auch immer dem eigenen Ego, selbst wenn sie nichts mit Jeff haben will.
Und dann das ist Ego ist riesig. Weg. Also das macht schon Sinn. Also was ich problematischer finde, aber da werden wir dann zu gegebener Zeit drüber reden, ist das, was sie in der letzten Folge der Staffel macht, die Liebeserklärung an Jeff.
Ja.
Aber
die retten sie ja zum Glück in der ersten Folge der zweiten Staffel.
Die retten sie, aber genau. Hm.
Aber was ich einen ganz tollen Annie-Moment noch fand, war The Crossing Guard used to lure me into traffic.
Wollte ich gerade auch sagen.
Ich bin doch für die Annie-Momente zuständig. Hast du nicht noch einen Annie-Moment?
Nee, du hast ja schon Sputnik gesagt und du hast.
Tell me about Sputnik. Aber
aber ihre Bewegung mag ich auch total. Das ist ja so nachempfunden nach diesem alten Zeichentrick, diesen Zeichentrickfilm. Diese Skelette auf dem Friedhof, die so tanzen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Was haltet ihr von dem Drogentrip von Pierce?
Ja,
ich bin immer ganz skeptisch, wenn Drogentrips irgendwo auffallen, weil ich finde die in der Regel einfach nervig.
Ich finde der toll bei diesem Drogentrip, dass der so transparent getrickst ist, also so grobherzig getrickst. Also noch nicht mal irgendwie so wie bei Enter the Void irgendwie sowas, wo es dann schon wieder so so aber langweilig wird, dadurch, dass es irgendwie nur so Überwältigung, bla. Aber
das wäre doch super, wenn Gaspar Noé meine Community-Folge ist.
Das wäre großartig, genauso wie Harmony Korine, aber...
Man kann nicht alles
haben. Man kann nicht alles haben, ja. Aber ich mochte den Drogentrip, weil er so irgendwie so, ja, so handmade war auf seine Art und Weise.
Und ich mag, dass die Drogen selber nicht wirklich eine Rolle spielen. Also, sondern nur Setups sind für halt Pierce Angst vorm Älterwerden und so. Also, dass das Thema dann nachher nicht ist, Pierce, du darfst doch keine Drogen nehmen.
Ja, ich glaube, das können sie auch nicht machen, wenn man da, also einfach, wenn man sich daran erinnert, wie sie später mit Starburns umgehen, der ja hier schon als Drogendealer etabliert wird und dann zu Walter White Ersatz wird.
Ja.
Nee, weil mich hat es ein bisschen
erinnert. Ich finde Breaking Bad Remake mit, also alles 1:1 nur mit Dino Stamatopoulos als.
Dann würde ich Breaking Bad schauen.
Ja, ich auch.
Ich hab's gesehen. Und genauso wie Big Bang Theory mag ich diese Serie.
Gut, dass du es jetzt gesagt hast, weil ich hätte es sonst gesagt.
Ja, ich nehme gerne mal vorweg hier die Witze.
Weil mich hat das ein bisschen an den Moment erinnert, später in der dritten Staffel oder zweiten, wo Pierce auch wieder Pillen nimmt und dann einen seiner Ex-Saturday Night Live-Kollegen immer einen kleinen sieht, der mit ihm redet.
Andy Dick, oder?
Ja, es war einer der, die ich nicht mag.
Andy Dick war bei Saturday Night
Live? Nee, wahrscheinlich nicht, aber er hat auch immer Komödien mit Chevy Chase gemacht. Ich verwechsel ihn nämlich immer
mit... Andy Dick hat Komödien mit Chevy Chase
gemacht? Ich weiß es nicht, weil ich verwechsel ihn immer mit Martin Short, das ist immer das Problem.
Nee, Martin Short, also das, du verwechselst den, aber weil Andy Dick ist doch auch viel jünger und so, also der...
Auf jeden Fall finde ich ihn nicht lustig, nee, und nervt mich in den Folgen auch immer, wo er auftaucht. Und ich fand den Drogentrip jetzt besser. Ja. Und ist aber schon auffällig, dass sie das ganze Pillenthema später nochmal machen.
Das kann sein. Nee, aber Andy Dick ist immer scheiße. Also ja. Das ist völlig talentfrei. Ich weiß nicht, warum der irgendwelche Rollen kriegt.
Weil er mit Martin Short verwechselt wird. Wenn er in kleinen Zwergenrollen auftreten muss, dann erkennt man nicht, dass er ein ganz anderes
ist. Andy Dick, ich müsste mal helfen. Ist das der...
Der hat so blonde, lockige Haare und ist ein Dick.
Ist das der bei Arrested Development Staffel 4 ganz viel auftaucht? Ist das der, der...
Das ist... du meinst von Conan der Andy?
Ja, nee, genau. Ich habe jetzt gerade.
Andy, genau.
Genau.
Nee, der ist ja cool.
Ja. Der ist cool, ja.
Andy Dick ist einfach nur doof.
Ja.
Ach, das ist Andy Dick.
Moment mal.
Ah, oh, sieht
krass
aus.
Das ist Andy Dick.
Ah.
Ja.
Der kann nun wirklich überhaupt nichts.
Was hat er nochmal gespielt? Hat er bei Community mitgemacht?
Ja, der ist der kleine Mann, den Pierce sieht, wenn er
Pillen. Ach, stimmt, ja.
Mich nervt das immer jedes Mal, wenn es kommt.
Das kommt jetzt.
Das ist in der zweiten Staffel, wo Pierce böse wird, glaube ich, dann.
Ja.
Okay, genau. Der war wohl in der Ben Stiller Show. Und dann hat er mal die Andy Dick Show.
Die Andy Dick Show.
Ja, okay, die Ben Stiller Show war ja irgendwie total einflussreich und so. Wahrscheinlich kriegt er deshalb noch Rollen.
Gut. Haben wir über Andy Dick geredet? Wollt ihr noch was zu der
Folge? Andy Dick ist ein Dick. Ich bin voll eurer Meinung, ohne zu wissen.
Nicht bei dem Namen, kann man auch nicht zu einem anderen Schluss kommen.
Nee, ich glaube, das war dann alles zu der Folge.
Echt?
Weißt du, du willst nicht loslassen, aber hast Konrad, dann auch nichts.
Konrad, wir können auch über Toiletten reden.
Nein, ich finde, guck mal, letztes Mal habe ich auch echt gesagt und da entwickelte sich eine faszinierende Diskussion über Toiletten.
Das ist wahr. Dann, was ist
denn so?
Ich versuche nochmal kurz zu überlegen. Ich meine, also den End-Tag kann man ja auch nochmal kurz
aufwerfen. Oh ja, was war hier denn der End-Tag?
Der End-Tag ist, dass Abed und Troy in den Trümmern des Study Rooms sitzen und Knabberzeug essen und sich darüber unterhalten. In Batman-Stimme, jeder macht die Batman-Stimme nach. Ja, über so Sachen wie, wenn ich ein Donut wäre, würde ich mich sofort selbst aufessen. Mhm. Ich würde es noch nicht mal hinterfragen.
Das fand ich finde es schön, dass noch jemand anders so denkt.
Ja, ich wollte gerade sagen, das finde ich tatsächlich schön, dass du es gesagt hast, weil das ist tatsächlich einer der wenigen End-Tags, die auch so ein bisschen rührend sind und auch so einen kleinen Charakter-Moment haben und nicht nur ein Gag sind. Was nicht heißt, dass ich was gegen N-Tags habe. Also N-Tags müssen jetzt nicht die Geschichte weiterentwickeln, aber trotzdem, den fand ich schon, der ist schon schön.
Ja, fand ich auch.
Aber worüber ich noch reden wollte,
woher wahrscheinlich,
ach, du wobei, hast noch, wobei und zwar davon... bei einer ganz anderen Folge, und zwar, ich glaube, der letzten oder so, der Moment, wo Abed aus der Serie verschwindet und sagt...
Ach stimmt, das war in der Folge hier vor. Das fand ich
ganz seltsam, weil es gibt ganz Folgen, wo Pierce so gut wie keine Rolle spielt, aber wenn Abed verschwindet, dass sie da so drauf aufmerksam waren. Das hätte ich eher bei späteren Folgen dann
erwartet. Aber das war ja so ein Meta-Moment, dass er gesagt hat, irgendwie
bei der letzten...
Ja, aber
er ist ja dann wirklich
bei
weg.
Der letzten...
Ja, er ist dann wirklich weg.
Und es gibt auch später in irgendeiner in der zweiten Staffel oder so, gibt es einen Moment, wo auch Arvid die ganze Folge keine Rolle spielt. Und am Ende kommt er und jemand fragt ihn, und was hast du erlebt? Und er so, ja, so im Sinne von, ja, das war schon ganz toll und so. Das finde ich dann sinnvoller, weil man sich dann ein ganzes Bild aufbaut, was hat er in der Zwischenzeit gemacht.
Moment, ist das nicht die Folge, wo er eine ganze Storyline im Hintergrund hat?
Ja, aber das merkst du in der Folge ja noch nicht.
Ja, ja.
So,
das war ja, ja doch, clever. Das siehst du ja im Hintergrund.
Ja, aber
das ist doch
nicht
die,
beim ersten Mal schauen.
Ja, aber das spielt ja keine wir Rolle. Meinen doch die, wo er das Kind entbindet, ne?
Ich weiß nicht, in der... Nee, das ist noch nicht die Folge, wo er das Kind entbindet, glaube ich.
Nicht Shirleys Kind.
Dann ist es im Hintergrund, aber es war halt im Hintergrund, dass man es beim ersten Mal schon kaum mitkriegt.
Ja, genau. Es gibt eine Folge, da macht Arvid nämlich fast nichts, aber du siehst im Hintergrund...
In so einem Truck, also, ne? Oder war das so?
Ja, genau. Also du kannst die ganze Folge gucken und nur auf den Hintergrund ja. an, da hat Arvid eine ganze Storyline, wie er halt ein Kind entbindet. Und dann sagt er halt in der Folge, wo er Shirleys Kind entbindet, ja, ich habe letztes Jahr schon mal, habe ich sowas schon mal gemacht. Und deswegen hat er dann halt die Kompetenzen dazu.
Wobei, das ist doch...
Aber ja, das funktioniert, das ist besser, als dass er irgendwie wirklich ganz raus ist aus
der... Ja, vor allem, dass sie es noch sagen, so, ich bin dann mal weg. Weil die Serie ist, finde ich, in dem der Phase der ersten Staffel noch nicht so selbstreferenziell, dass es gegeben ist, dass Arvid die Serie kommentiert.
Nee, stimmt.
Also doch. Ich fand das einfach strange, so in der vierten oder fünften Folge, oder was das war, oder sechste... dann, dass Arvid dann raus ist, nachdem vielleicht einmal in der ganzen Serie bisher gesagt wird, dass Arvid, du sollst hier nicht ständig unsere Serie kommentieren. So, ich fand es einfach seltsam. Aber das wollte ich noch sagen, weil das habe ich nämlich vergessen beim letzten Mal.
Ich mochte den Moment eigentlich sehr gerne.
Okay.
Also, ich finde das jetzt auch nicht erzwungen. Also, ich habe das schon, das ab der ersten Folge schon verstanden, dass es jetzt dieser Meta-Charakter ist und jetzt kann ich auch die Gags dafür in Empfang nehmen.
Und ich habe das wohl nicht verstanden.
Komm, weiß ich nicht. Weiß ich, wie viele Folgen du das abkaufst. Weiß ich nicht. Du da so einen inneren Counter hast. Ich weiß es nicht.
So. Naja, ich weiß, also die einzelnen Folgen sind noch nicht so genreaffin, was ja dann der dritten Staffel Ad Absurdum geführt wird, dass man die ganzen Geschichten innerhalb der Serie als Meta-Kommentar annehmen kann. Deswegen sticht für mich so ein Meta-Kommentar, der noch dazu nicht in der Toilette stattfindet.
Ja, das ist auch, finde ich auch
einfach,
schade.
Einfach heraus. Und ja. Das wollte ich ja. erwähnen, auch wenn es eine Folge zu spät ist. Weil das habe ich mir extra markiert.
Das we'll fix it in post.
Weil ich halt, ich mag halt die Idee, dass Arvid sich versucht, selbst aus der Story rauszuhalten. Dass er so ankommt und irgendwie wollen sie ihn grüßen, Annie und Shirley. Und dann irgendwie geht er wieder weiter und so, er will ein bisschen sich zurückhalten. Das fand ich irgendwie super witzig, weil er irgendwie meinte so, ja, letzte Folge war ich ein bisschen viel zu sehen, jetzt halte ich mich mal ein bisschen zurück. Ich finde, das passt zur Arvid. Ich fand das witzig.
Ich nicht.
Ach, das ist schade.
Ja, naja.
Gut, dass wir darüber geredet haben.
Ja, du wolltest doch, dass wir über irgendwas tiefergehend reden, Konrad.
Ja, ich rede immer gern tiefergehend mit euch. Okay, gut.
Hast du eigentlich schon die neue Folge von The Big Bang Theory gesehen?
Ich guck das doch nicht mehr.
In der Sheldon.
Ich hätte aber Lust. Ich hätte aber Lust auf einen Parks and Recreation.
Ich glaube, es ging auch um Furzwitze.
Die mag ich ja,
das mit Mike
und
Molly.
Die mag ich ja ganz besonders gerne.
Ja.
Genau. Okay.
Vielleicht sollten wir mal einen Furzwitz-Podcast machen. Als Sonderausgabe unseres großen Chuck Lorre ist der größte Comedy-Gigant aller Zeiten Podcast-Reihe, die 50 Folgen umfasst, die wir gleich nach Community machen.
Ja.
Ich warte nämlich schon immer mal alle 11, 10 Staffeln von Two and a Half Men schauen. Und alle 4 von Mike und Molly oder wie viel es gibt und alle 25
ich kenne Mike und Molly gar nicht.
Spielt mir Lisa McCarthy mit und sie ist nicht lustig und das ist das größte Verbrechen der Menschheit.
Was ist,
das glaube ich gar nicht.
Das ist die große Leistung von Chuck Lorre, dass er eine Serie geschrieben hat, in der Melissa McCarthy nicht lustig ist. Und das haben nicht mal die SNL-Schreiber geschafft, sie unlustig zu machen. Und sie haben alles getan dafür. Aber wenn Chuck Lorre, da muss man sich wirklich vor ihm verbeugen, dass er es geschafft hat. Also, es ist wirklich... Danke, Chuck.
Damit enden wir unseren Podcast.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Danke, Chuck.